Schlachthöfe, die gibt es überall auf der Welt. Aber ich bin sicher, dass die wenigsten von uns jemals in einem Schlachthof waren, geschweige denn erlebt haben, wie es dort zugeht. Denn die Arbeit in Schlachthöfen gehört zu den schlimmsten und belastendsten, die man sich vorstellen kann. Besonders brutal ist der Bereich Zerlegearbeiten. Dort, wo die noch warmen Tierkörper im Fließbandtakt zerschnitten und zerteilt werden. Die Mitarbeiter dort, die halten es oft nicht lange aus, dort zu arbeiten und müssen nach wenigen Monaten ersetzt werden. Weil diese Konfrontation mit Blut und mit Fleisch, mit Tod und Verderben ist emotional extrem belastend. Aber auch die meisten von uns hier würden in einem Schlachthof wahrscheinlich vor Ekel und Abscheu geschüttelt werden. Und so ging es auch einem Menschen, von dem in der Bibel berichtet wird. Unerwartet stand er in einer Schlachtszene. Und ausgerechnet an diesem Ereignis kann man viel lernen, wie Gott durch Gebet führt. Ja, wir können gespannt sein, was da der Zusammenhang ist. Aber damit wir den Bericht, den wir gleich hören, einordnen können, wollen wir uns zuerst ein paar Anmerkungen anschauen aus der damaligen Zeit. Es war die Zeit, als Jesus gerade in den Himmel aufgefahren war und zurückblieben seine Jünger, die gründeten die ersten christlichen Gemeinden. Und diese ersten Gemeinden, die bestanden ausschließlich aus Juden. Es waren streng religiöse Juden. Und wir werden gleich von einem hören, nämlich von Petrus. Und auch Petrus war natürlich ein Jude und er war streng religiös. Und diese Juden, sie waren fest überzeugt, dass nur ihr Volk in Gottes Augen rein ist. Und dagegen sind alle Nicht-Juden, und davon sehe ich hier viele, unrein. Ein Gläubiger, ein religiöser Jude musste deshalb größten Abstand halten von all denjenigen, die er abfällig als Heide, als unrein, als unheilig bezeichnet hat. Also alle Nicht-Juden. Und so hat ein gläubiger Jude auch niemals das Haus eines Heiden betreten, dann wäre er nämlich selbst unrein geworden. Er hat auch nie mit einem Heiden zusammen gegessen. Und diese Tatsache müssen wir kennen, um das jetzt Folgende zu verstehen. Und wenn wir gleich den Bericht hören, dann bitte ich dich aufmerksam auf Folgendes zu achten. Und zwar die Frage ist, was fällt dir in dieser Geschichte auf bezüglich der Führung Gottes im Gebet? Was fällt dir auf? Ich habe natürlich auch darüber nachgedacht und es sind 7 Punkte, die mir aufgefallen sind. Mal sehen, was du so da herauslesen kannst. Hören wir also einen Bericht aus der Apostelgeschichte 10, etwas frei übersetzt, aber zumindest verständlich für das, was wir hier brauchen. 3 nichtjüdische Menschen, Heiden, näherten sich der Stadt. Sie suchten den Jünger, den Jesus-Nachfolger Petrus. Sie wollten ihn mitnehmen in ihr Zuhause, denn sie wollten von ihm das Evangelium von Jesus Christus hören. Petrus befand sich gerade auf dem Flachdach eines Hauses und betete. Während des Gebetes hatte er eine geistliche Vision. Er sah, wie sich der Himmel öffnete. Er sah ein großes Tischtuch und es wurde an Seilen vom Himmel heruntergelassen und auf dem Boden abgesetzt. Als es sich öffnete, befanden sich darin alle Arten von Lebewesen, Vögel, Reptilien und weitere unreine Tiere. Da hörte Petrus eine Stimme. Nur zu, Petrus, schlachte die Tiere und iss sie. Petrus war entsetzt und er wehrte sich heftig. Oh nein, Herr, ich habe noch nie in meinem Leben etwas Unreines gegessen. Du weißt, dass das nicht erlaubt ist. Darauf sagte die Stimme, was Gott für rein erklärt hat, das nenne du nicht unrein. Das wiederholte sich noch 2-mal. Dann wurde das Tuch wieder in den Himmel hinaufgezogen und Petrus blieb erstaunt zurück. In dem Moment klopften unten die 3 heidnischen Männer an der Tür, um Petrus in ihr Zuhause einzuladen. Und gleichzeitig sprach oben der Heilige Geist zu Petrus, unten stehen 3 Männer, folge ihrer Einladung, ich habe sie zu dir geschickt. Dieses Ereignis beschreibt einen unglaublich wichtigen Moment der Menschheitsgeschichte. Es ist der Moment, in dem eine Tür aufgetan wurde, eine Tür, damit sich das Evangelium vom jüdischen Volk hinaus in alle Völker und Länder verbreiten kann. Damit begann die Ausbreitung des Evangeliums. Und davon profitieren wir heute noch hier. Der Schlüssel aber dazu war die Führung, die Petrus erlebt hat, das Reden Gottes. So, was ist dir aufgefallen in dieser Geschichte im Zusammenhang? Gott führt im Gebet. Jetzt machen wir keine Abfrage, leider, ist schade, aber ich nenne euch mal die 7 Punkte, die mir aufgefallen sind und wahrscheinlich ist euch was Ähnliches aufgefallen. Erstens, Petrus hat sich überhaupt mal Zeit genommen, um zu beten. Das ist die Voraussetzung gewesen, um das zu erleben. Zweitens, Petrus hat eine Antwort bekommen auf eine Frage, die er gar nicht gestellt hat. Gott hat ihm etwas gesagt, er hat gar nichts gefragt. Drittens, Gott hat geführt und diese Führung war eine Mischung. Es war eine Mischung aus einem Bild, einem geistlichen Bild, nämlich schlachte diese Tiere und iss sie, und eine Mischung von diesem konkreten Auftrag. Geh mit diesen Heiden mit nach Hause. Viertens, Petrus hat sich gewundert. Er musste erstaunt feststellen, dass Gott ganz anders ist, als er gedacht hatte. Gott hat tatsächlich Petrus überrascht. Fünftens, dieses Reden Gottes, diese Anweisung Gottes, das war eine riesige Herausforderung für Petrus. Können wir uns gar nicht vorstellen. Außer vielleicht, du müsstest in den Schlachthof gehen und da 3 Monate arbeiten. Das wäre vielleicht so ähnlich. Für Petrus war es eine Wahnsinnszumutung, diese Tiere zu sehen, vor der er sich ekelte, sie im Gedanken schlachten und essen zu müssen, und jetzt gehe mit den Heiden mit nach Hause. Sechstens, Gottes Führung war tatsächlich mehr als nur eine schlichte Anweisung. Es war ein Aufruf zur Annahme. Ein Aufruf, eine Beziehung aufzubauen, Liebe zu empfinden für diese Heiden, von denen sich Petrus bisher weit fern gehalten hat. Ein Aufruf zur Liebe. Und schließlich, diese Gebetszeit und das Reden Gottes hat die Persönlichkeit von Petrus radikal verändert. Er wurde ein anderer Mensch. So hat Gott Petrus geführt und Gott führt auch uns. Aber wie geht es dir eigentlich bei der Vorstellung, dass Gott dich führen will? Wir haben ja gesehen, bei Petrus war es auch nicht ganz so einfach, Führung Gottes zu erleben. Wie geht es dir? Gott führt dich. Gehörst du zu denen, die sich das wünschen? Gehörst du zu denen, die gerne bei allen Fragen und Entscheidungen Gott fragen würden, mit der Erwartung, Gott zeigt mir immer den Weg? Oder bist du vielleicht ein bisschen anders und dir ist die Sache unangenehm? Weil du willst doch selbst entscheiden. Du willst doch mündig und selbstständig deinen Weg gehen und willst dich gar nicht so gerne fremd bestimmen lassen. Und ich glaube, dass in uns irgendwie beide Herzen schlagen. Der Wunsch nach guter Führung, am besten dann, wenn wir selber nicht weiter wissen. Aber auch diese Sehnsucht nach individueller Freiheit. Die Sehnsucht, nicht bei allem geführt oder sogar Anweisungen zu erhalten, was wir tun und was wir lassen müssen. Und dieser Text zeigt uns, manchmal führt Gott ganz konkret. Er führt ganz klar, so hat es Petrus erlebt. Aber dieser Text ist keine grundsätzliche Anweisung, dass wir Gott bei allem fragen sollen. Petrus hatte ja gar nichts gefragt. Er hat einfach nur gebetet. Und dieses Prinzip finden wir im ganzen Neuen Testament. Ich versuche es mal zu beschreiben. Jesus fordert vor allem dazu auf, dass wir ihm grundsätzlich vertrauen. Das will Jesus von uns. Das wünscht er sich, dass wir ihm vertrauen. Aber er fordert nicht dazu auf, dass wir unsere Entscheidungen generell an ihn abgeben. Denn der Heilige Geist, den er uns gegeben hat, macht uns fähig, dass wir unser Leben weise gestalten, ohne eine ständig nachfragen zu müssen, ständig abhängig zu sein. Dass wir in Eigenverantwortung weise gestalten. Diese Freiheit gibt uns Jesus. Und gleichzeitig sagt er, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Also wir haben irgendwie so beides. Ne? Wir hören die Stimme, wir folgen ihm, aber wir dürfen auch in sehr weitem Rahmen selber entscheiden. Und so hat sich auch Petrus verhalten. Er hat gebetet, weil er Gott vertraut, weil er an Jesus glaubt. So war das. Er hatte gar keine konkreten Fragen, zumindest sind hier keine dokumentiert, also spielt es wohl auch keine Rolle. Er hat auch nicht gefragt, Gott, was soll ich heute tun? Die Frage hat sich gar nicht gestellt. Aber als Gott sprach und er die Stimme hörte, ist er der Stimme gefolgt. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Das ist nicht Entmündigung, sondern es beschreibt ein vertrauensvolles Leben mit Aufmerksamkeit auf die Stimme Gottes. Ob unser Leben gelingt und ob es gesegnet ist, das hängt nicht nur davon ab, ob ich an Jesus glaube, sondern auch davon und vor allem davon, dass ich aufmerksam bin und mich dann von Jesus führen lasse, wenn er spricht. Ich wiederhole es nochmal. Ob unser Leben gelingt und gesegnet ist, das hängt nicht nur davon ab, ob ich an Jesus glaube, sondern vor allem davon, ob ich aufmerksam bin und mich von Jesus führen lasse, wenn er spricht. Aufmerksam sein, das ist Gebet. Hören auf Gott, das ist Gebet, so nennen wir das. Gebet ist der Kontakt mit Gott, die Kommunikation mit Gott, ein aufmerksames Herz. So, und wenn dich jetzt jemand fragt, okay, ich will beten, das ist gut, was muss ich tun? Was würdest du antworten? Wie würdest du jemand erklären, wie Gebet funktioniert? Ganz so einfach ist es gar nicht. Aber entscheidend ist die Frage, die dahinter steht. Die Frage ist nämlich, wie betet man denn richtig? Erklär es mir doch mal, was muss ich machen? Aber ich glaube, richtig oder nicht richtig, das ist gar nicht die Frage. Mir gefällt eine andere Beschreibung viel besser. Die Beschreibung heißt, Gebet ist eine Expedition ins Ungewisse. Und das finde ich total spannend. Gebet ist eine Expedition ins Ungewisse. Und wir werden gleich hören, was das bedeutet. Ich zum Beispiel bin mir beim Beten nie sicher, was mir heute begegnen wird. Und gerade darin liegt das Aufregende, das Faszinierende, diese Expedition ins Ungewisse. Und ehrlich gesagt, mich faszinieren halt Expeditionen insgesamt. Ich finde es toll, wenn sich jemand hinaus wagt in unbekanntes Land. Und ich weiß auch, und ich bin ja selber auch gern unterwegs, auf diesem Weg gibt es Phasen, die sind total begeisternd, die sind richtig ergreifend. Aber es gibt ja auch Zeitabschnitte, die sind belastend, die sind frustrierend. Ja, die sind sogar extrem ereignislos. Und auch das erlebt man auf Expeditionen. Zum Beispiel vor wenigen Wochen war die vielleicht größte Wissenschaftsexpedition dieses Jahrzehnts, diese Artemis-Mond-Expedition. Zum ersten Mal nach Jahrzehnten sind wieder Menschen dem Mond ganz nahe gekommen, nicht gelandet, aber ganz nah. Und sie sind zum ersten Mal, haben Menschen den Mond umrundet, waren also auf der Rückseite des Mondes. Das Interessante beim Mond ist ja, dass er immer gleich steht, er dreht sich ja nicht. Also der ist ja, sie ist immer die gleiche Seite vom Mond, es gibt die uns zugewandte und die immer abgewandte Seite. Und die flogen also 60 Minuten lang eben eine Umrundung auf der Rückseite des Mondes vorbei, wo noch nie ein Mensch war. Und das war total faszinierend. Und die Astronauten, es war eine Frau, drei Männer, die haben dann berichtet, diese 60 Minuten, das war natürlich der Höhepunkt dieser Expedition, wie sie dann den Fenstern da saßen und fotografiert haben. Und wie, das war halt die Sache. Ja. Okay, aber dann musste er wieder zurück zur Erde. Und es dauert 4 Tage. 4 Tage, 4 Personen in einem Raum so klein wie ein VW-Bus. 4 Tage, in denen nichts passiert. Pure Langeweile, Ereignislosigkeit. Und das ist dann auch irgendwie, muss man auch ertragen bei Expeditionen. Und solche Phasen erlebe ich auch im Gebet. Diese Expedition ins Ungewisse, diese Zeiten mit Gott, die gut sind, wunderbar, neue Erkenntnisse, die ich habe, neue Begegnungen mit Gott, wo ich irgendwie spüre, Gott ist da. Aber auch die Zeiten, in denen nichts passiert, in denen meine Gedanken irgendwo sind, in denen ich frage Gott, was willst du mir sagen? Und ich höre Schweigen, Ereignislosigkeit. Ja, deshalb lohnt es sich, etwas genauer hinzuschauen aufs Gebet, auf diese Expedition zu Gott. Was kann denn passieren, wenn wir uns Zeit nehmen, um auf Gottes Stimme zu hören? Gut, diese Formulierung auf Gottes Stimme hören, die muss man vielleicht noch einordnen, weil es ist ja schon eine bildhafte Formulierung auf Gottes Stimme hören. Gott hat ja üblicherweise keine akustisch hörbare Stimme, so wie die Person, die jetzt neben dir hier sitzt oder der hier vorne steht, sondern die allerwenigsten von uns haben Gott jemals akustisch gehört. Gott ist Geist und sein Reden ist die Stimme des Heiligen Geistes. Und dennoch redet Gott auf verschiedenste Weise zu uns. Und wir wollen 3 bzw. 4 Arten von Gottes Reden anschauen. Und ich habe die mal so genannt: Dimension, Person, Situation und dann noch ein viertes, aber da reden wir dann später drüber. Dimension. Wenn wir auf Gott hören, dann kann es geschehen, dass die Augen unseres Herzens geöffnet werden für diese übernatürliche Dimension Gottes. Und damit möchte ich anfangen. Manchmal erlebe ich das sehr intensiv, aber nur manchmal. Ich kämpfe auch oft damit, dass ich verzweifeln könnte an Gott, weil ich ihn nicht verstehe. Eigentlich verstehe ich ihn oft nicht. Aber manchmal kriege ich so einen Blick in diese wunderbare Dimension Gottes, dass er mir nah ist, dass er weise ist, mächtig, liebevoll, einfach faszinierend. Und so formuliert es auch der Apostel Paulus, praktisch darum bittet, dass wir das erleben. Er schreibt: Ihr seid in der Liebe eingewurzelt und gegründet, damit ihr mit allen Heiligen erkennen könnt, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist und auch die Liebe Christi erkennen könnt. Epheser 3. Das ist diese Dimension, die Paulus uns wünscht. Und ich finde es eine eindrucksvolle Beschreibung. Die Länge, die Breite, die Höhe, die Tiefe, Gottes erkennen. Gott erkennen. Okay. Wie beschreibst du Gott? Hast du Gott erkannt? Wenn dir jemand fragt, wie ist der denn? Was würdest du sagen? Ja, man kann natürlich vieles sagen, aber die treffendste Beschreibung ist wahrscheinlich: Gott ist Liebe. Gott ist Liebe, so wie es auch hier steht, die Liebe, die durch Jesus Christus erkennbar ist. Die Liebe, die durch Jesus zu uns gekommen ist. Und das will Gott. Er will mehr von seiner Dimension, nämlich auch von seiner Liebe, uns zeigen. Und wenn du diese Sehnsucht hast, dass sich Gott dir immer mehr offenbart, dann wird das so eine Expedition ins Unbekannte, ins Ungewisse, weil du nicht weißt, was auf dich zukommt. Schauen wir mal, wie Petrus diese Dimension Gottes erkannt hat, damals an diesem Gebet auf dem Dach. Da sagt doch Gott tatsächlich zu ihm: Schlachte diese unreinen Tiere und iss sie. Und da hat er schon mal eine Dimension erkannt, die er sich vorher jetzt nicht so vorstellen konnte. Also schüttelt sich Petrus und widerspricht heftig: Gott, das willst du doch gar nicht, das hast du doch selbst verboten. Aber Gott führt ihn hinein in diese neue geistliche Dimension und er zeigt Petrus: Du, Petrus, ich bin anders, als du dachtest. Ich bin ein ganz anderer. Ich bin gar nicht so engstirnig, wie du geglaubt hast. Ich bin viel größer. Ich bin viel weiter. Tatsächlich ging es ja nicht um Tiere, es ging um Menschen. Menschen, die Petrus sein Leben lang als unrein verachtet hat. Und jetzt sagt Gott zu Petrus: Neue Dimension, diese Leute, die du verachtet hast, die sind wertvoll in meinen Augen. Kümmere du dich um sie. Das war eine neue Erkenntnis. Es war eine neue Erkenntnis für Petrus, aber auch überhaupt für das gesamte Christentum. Eine neue Phase. Das Evangelium breitete sich aus in der Welt bis heute. Und so hat Gott in eine größere Dimension geführt. Und so ist es wichtig, dass wir unser Herz öffnen, dass Gott uns immer wieder die Dimension seiner Herrlichkeit, aber eben auch seiner Liebe zeigen kann. Damit sind wir beim zweiten, Person. Und das ist das, wo Gott reden will über mich, über dich. Er will über uns sprechen. Hast du Gott schon mal direkt gefragt: Herr, was denkst du über mich? Hast du die Frage schon mal gestellt? Also interessant bei dieser Frage ist ja zum einen die Frage, zum anderen aber, welche Antwort erwartest du eigentlich? Was erwartest du eigentlich, was Gott dann zu dir sagt? Und diese Art der Antwort, die du erwartest, die sagt weniger über Gott, sondern mehr über dich aus. Und jetzt wird es spannend. Erwartest du, wenn du sagst: Gott, was denkst du über mich? Erwartest du, dass Gott dir zuerst deine Fehler und Mängel zeigt? Glaubst du, dass dir Gott in erster Linie in der Art antwortet: Du bist nicht gut genug. Ich erwarte mehr Hingabe von dir. Ich erwarte mehr Heiligung von dir. Ich erwarte mehr Opfer von dir. Ich erwarte mehr Frucht von dir. Rechnest du damit, dass sowas kommt? Und dann ist eine Aussage auch: Mit welcher Erwartungshaltung kommst du überhaupt zu Gott? Oder erwartest du vielleicht, dass Gott dir was ganz anderes sagt, nämlich dass er sagt: Es ist gut. Ich freue mich jeden Tag über dich. Ich bin stolz auf dich. Du hast schon so viel geschafft. Du hast schon so viel geleistet. Aber was mir noch viel wichtiger ist, ich freue mich, dass du an mich glaubst, dass du mir vertraust. Ich liebe dich. Und je nachdem, was du erwartest, so wirst du auch hören. Und das finde ich total spannend, dass unsere Erwartungshaltung einen Einfluss auch auf das hat, was wir meinen, von Gott zu hören. Und jetzt wollen wir doch mal sehen, wie ist Gott wirklich? Und wenn wir das wissen wollen, dann müssen wir Jesus anschauen. Auf welche Art ist Jesus Menschen begegnet, so wie er auch uns begegnen will? Und da fällt uns auf, wer seine Hilfe erbeten hat, dem hat Jesus geholfen. Wer ihm vertraute, den hat er gelobt. Die Unsicheren hat er liebevoll gestärkt. Für die Zweifelnden hat er sich Zeit genommen. Nur die Stolzen und die Arroganten, denen hat er ihre Fehler und Mängel gezeigt. Aber wir sehen, wie Jesus Menschen begegnet, die vielleicht auch so ein bisschen unsicher vor ihm waren wie wir. Und wenn ich Gott diese Frage stelle, was denkst du über mich? Und das gehört schon immer mal wieder zum Teil meiner Gebetszeit. Herr, was denkst du über mich? Dann antwortet er mir immer, und das ist mein Eindruck, mit Wertschätzung. Er sagt, es ist gut, ich liebe dich. Und das wünsche ich dir auch, dass du das hören kannst. Und manchmal gibt er mir zusätzlich noch Erkenntnisse über mich, die manchmal einfach, aber manchmal auch herausfordernd sind. Erkenntnisse über meine Einstellung, mein Verhalten. Und er zeigt mir manchmal auch, wie Gott ist. Und so erlebe ich Führung. Führung in der Erkenntnis über mich und über Gott. Im Gebet. Eine Expedition ins Ungewisse. So war das nämlich auch bei Petrus. Petrus war auch schockiert. Und wenn er mit allem gerechnet hat, dann nicht mit dem, dass Gott zu ihm sagt, du vergisst deine ganze Theologie. Vergiss diese ganzen Gebote mit den unreinen Tieren und den unreinen Menschen. Gib deine Distanz auf. Spring über deinen Schatten. Und so wurde sein Herz offenbart. Und er hat erkannt, dass er seine Einstellung ändern muss. Und er begann in kleinen Schritten ein anderer Mensch zu werden. Er begann Beziehungen mit Leuten, die er vorher nicht einmal angeschaut hätte. Eine Expedition in ein neues Land. Ja, so redet Gott zu uns. Seine Dimension, die er uns offenbart, unsere Person, die er uns offenbart und zuletzt die Situation. Das ist eigentlich der Punkt, an dem wir ja Führung erwarten. Dass Gott uns zeigt, wie wir in einer konkreten Situation entscheiden sollen. Gott, welchen Beruf soll ich lernen? Oder soll ich diese Operation machen lassen oder soll ich sie nicht machen lassen? Heilst du mich irgendwie anders? Oder soll ich mir das Auto kaufen oder nicht? Solche ganz konkreten Dinge. Die Erfahrung ist aber, dass Gott meistens gar nicht so konkret auf solche Fragen antwortet. Gott will uns viel eher durch diese ersten beiden Bereiche, Dimension und Person, fähig machen, dass wir selbst Verantwortung übernehmen und einen guten Weg gehen. Auch das wird uns wieder bei Petrus deutlich. An dieser Vision vom Schlachten hat Petrus erstens erkannt, wie Gott wirklich ist. Zweitens hat er erkannt, dass seine Einstellung gegen einen Großteil der Menschheit geändert werden sollte. Und das wiederum hat Petrus fähig gemacht, in zukünftigen Situationen anders zu handeln, als er sich bisher verhalten hat. Bessere Entscheidungen zu treffen. In der Geschichte, die wir gehört haben, gab es ausnahmsweise eine klare Anweisung, nämlich dort unten stehen drei Männer, folge ihrer Einladung. Aber das war eine Ausnahme. Petrus ist in den folgenden Jahren noch vielen unreinen Heiden begegnet. Und er musste nicht jedes Mal fragen, Gott, der auch? Nein, er hat verstanden, was Gott ihm sagen wollte. Und so konnte er in Zukunft bessere Entscheidungen selbstständig treffen, weil Gott sein Herz verändert hat. Das ist doch die wahre Führung Gottes. Nicht, dass wir bei jedem Schritt fragen, wie ein unmündiges Kleinkind, Gott, soll ich links oder soll ich rechts gehen? Nein, wir kennen Jesus. Der Heilige Geist lebt in uns. Und deshalb können und wir sollen auch diesen weiten Raum unseres Lebens gestalten in der vertrauensvollen Beziehung zu Jesus. Und dabei aufmerksam bleiben im Gebet. Und manchmal überrascht werden von dem, was Gott uns über uns und über sich zeigt. Ja, ich hatte von vier Arten gesprochen, wie wir Gottes Reden erleben. Und nun kommt die vierte. Die ist einfach Sorry. Genau, nichts. Ne? Nicht selten gibt es beim Hören auf Gott die Erfahrung von nichts. Ich nehme mir Zeit für Gott, ich frage ihn, was er mir sagen möchte. Ich sage, Herr, sprich du, und ich höre nichts. Das passiert eigentlich sogar ziemlich oft. Und mich ärgert das manchmal, weil ich ungern meine Zeit verschwende und weil ich Ergebnisse erwarte. Und da mache ich Gott Vorwürfe und sage, du Gott, ich habe mir jetzt eine halbe Stunde Zeit genommen. Also das ist schon viel. Und das Blatt Papier, das ich jetzt hier habe, das ist immer noch leer. Habe ich was falsch gemacht? Oder hast du mir nichts mehr zu sagen? Ich finde es ärgerlich. Was aber unnötig wäre, weil eigentlich könnte ich das gelassen hinnehmen. Denn es gehört irgendwie dazu, Gottes Reden kann man nicht machen. Es ist ein Geschenk. Gott liefert nicht auf Kommando. Und wenn er schweigt, dann gehört es dazu. Das ist biblische Lehre, das ist Lebenserfahrung. Schweigen gehört dazu und wir müssen es akzeptieren. Und braucht auch gar nicht ärgerlich oder unruhig werden. Es gibt ja noch eine andere Problematik des Hörens, die mindestens genauso präsent ist. Das ist meine Aufmerksamkeit. Und jeder von uns hat mit Sicherheit schon die Erfahrung gemacht, dass es uns überhaupt kaum gelingt, wenn wir uns konsequent auf Gott konzentrieren wollen, dass wir das überhaupt tun. Im Gegenteil. In dem Moment kommen unzählige andere Gedanken in unseren Sinn und Gedanken, die überhaupt nichts mit Gott zu tun haben. Ich weiß nicht, bin sicher, dir geht es auch so. Ich möchte dir was Beruhigendes sagen. Das ist normal. Das ist deine normale Gehirnfunktion. So bist du konstruiert. Self-Interruption nennt das die Neurowissenschaft, nämlich die Eigenschaft des Gehirns, sich alle paar Sekunden selber zu unterbrechen und abzuschweifen zu spontanen Gedanken, zu irgendwelchen Erinnerungen, zu Ideen, die gar nichts mit dem zu tun haben, wo ich gerade bin. So funktioniert das Gehirn. Und jeder von uns erlebt es. Und wir kennen die Situation zum eigenen Ärger. Wir gehen in ein anderes Zimmer, weil wir es holen wollen, und dort sind wir und überlegen, was wollte ich jetzt hier eigentlich? Ja? Und da kam uns die Self-Interruption in die Quere und das Gehirn hat auf dem Weg dorthin schon wieder drei andere Sachen gedacht und wir wissen gar nicht mehr, warum wir dorthin gegangen sind. Und lass dich nicht beunruhigen, das ist normal, sowohl wenn wir in ein Zimmer gehen, aber auch wenn wir auf Gott hören. Das passiert. Sei gelassen. Dein Gehirn schaltet Entspannungsmodus und springt halt irgendwo hin und her. Wenn es nicht gefordert ist, wenn es konzentriert sein muss, dann macht es das, aber konzentrieren auf nichts funktioniert irgendwie gar nicht. Ja, es bedeutet nicht, dass man nicht auf Gott hören kann. Nur man muss es wissen. Es gibt ja Dinge, die uns helfen bei dem Hören auf Gott. Zum Beispiel Lesen. Dann hat das Gehirn was zu tun und bleibt meistens auch mehr oder weniger da, wo es liest. Oder Schreiben. Also für mich ist Schreiben gut. Und das würde ich dir auch mal empfehlen. Sag mal, okay, heute nehme ich mir doch mal Zeit, auf Gott zu hören. So und so viel, vielleicht 5 Minuten, vielleicht 15 oder 30. Schreib deine Fragen auf. Petrus hat nichts gefragt, aber du darfst. Schreib deine Fragen auf und versuch zu sagen, Herr, was sagst du dazu? Fragen, die man so hat. Was denkst du zu der Beziehung in meiner Familie? Was denkst du, wie ich mich im Beruf verhalte? Was denkst du über was auch immer? Schreib deine Gedanken auf, schreib deine Erkenntnisse auf. Und meine Erfahrung ist, nach einer Viertelstunde stehen da schon immer ein paar gute Sätze, 1, 2, 3 auf meinem Zettel. Und ich freue mich, dass es dann doch wieder gelohnt hat, auf Gott zu hören, trotz mancher Gedankensprünge, die da unvermeidlich dabei sind. Ja, und wenn wir das alles wissen, dann haben wir ein Gesamtbild, das uns doch sehr gelassen machen kann. Weil im Laufe unseres Lebens haben wir alle schon mehr oder weniger Zeit mit Gott verbracht, sei es im Gottesdienst, sei es im Gebet. Und das alles zusammen hat doch dazu beigetragen, dass Gott uns zu den Menschen gemacht hat, die wir heute sind. Und vieles hat Gott schon an uns geformt, hat uns vieles schon offenbart über sich, über uns. Und wir sind vielen Situationen gewachsen, weil Gott uns vorbereitet hat. Wir sind ja schon ganz gut dabei. Und wir dürfen gewiss sein, Gott ist da, auch wenn wir mal nichts hören. Und doch, und gerade deshalb, lasst uns immer wieder Zeit nehmen, um zu beten, um auf Gott zu hören, um ihn zu fragen, Herr, was denkst du, was willst du mir zeigen? Und immer wieder werden wir erleben, dass Gott hineinkommt in die Stille, dass er uns neue Offenbarungen schenkt, Offenbarungen über sich, Erkenntnisse über uns, und dass er uns manchmal auch eine klare Anweisung gibt, was wir tun oder was wir lassen sollen. Und so bleibt Gebet interessant. Denn Gebet ist eine Expedition, bei der wir vorher nie wissen, was uns begegnen wird. Es ist eine Expedition zu Gott, die sich lohnt. Amen. Ja. Herr Jesus, wir danken dir für die Erkenntnisse, die du uns heute gibst, aber auch die, die du uns morgen und übermorgen geben wirst. Und ich bitte dich, gib uns ein aufmerksames, ein neugieriges, ein interessiertes Herz. Gib uns einmal wieder die Freude und die Erkenntnis wahrzunehmen, wie du uns schon geführt hast in diesem Leben, und den Glauben, das Vertrauen, dass du gute Wege mit uns gehen wirst und dass Gutes vor uns liegt. Danke, Herr, dass du uns führst. Amen.